Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Willkommen zur Episode 165. Heute habe ich mal wieder einen Gast hier im Podcast. Dr. Friedrich Schorp ist Soziologe und am Fachbereich Kulturwissenschaften der Universität Bremen tätig. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Behandlung von mehrgewichtigen Menschen und den Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Gesundheit. Und falls dir sein Name jetzt irgendwie bekannt vorkommt, dann liegst du völlig richtig, denn wir hatten schon einmal das Vergnügen hier im Podcast, und zwar ganz in meinen Anfängen. Genauer gesagt war er 2020 in Episode 18 schon einmal zu Gast, und damals haben wir über die Gewichtsdiskriminierung in Deutschland gesprochen. Und es wäre wahrscheinlich witzig gewesen und gut gewesen, wenn ich mir so im Vorfeld die Episode nochmal angehört hätte. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich hatte keine Zeit, weil Weihnachten kommt mit großen Schritten. Und ich war außerdem schwer damit beschäftigt, sein Buch zu lesen, das er gerade veröffentlicht hat. Es heißt Healthismus, Gesundheit als gesellschaftliche Obsession und ist in der Reihe Gegenwartsfragen im Psychosozialverlag erschienen. Und ich habe es wirklich gestern so auf den letzten Drücker geschafft, durchzukommen. Ich muss auch sagen, es ist keine leichte Lektüre, die man so mal nebenbei schnell irgendwie liest wie eine Zeitschrift. Nein. Und ich habe sehr, sehr viele Fragen. Also um es schon mal vorwegzunehmen, es ist auf jeden Fall lesenswert, aber es wird auch schon einiges an Wissen vorausgesetzt und es werden neue Fragen aufgeworfen. Und wie gesagt, diese Fragen, die stelle ich jetzt. Lieber Fritz, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ja, und bin gespannt auf das Gespräch.
Genau, also ich würde mal direkt so mit dem Titel vom Buch anfangen. Was bedeutet denn Healthismus für alle, die den Begriff vielleicht nicht so richtig einordnen können?
Ja, der Begriff ist ja auch nicht so etabliert. Es kommt natürlich, wie man es ja schon hört, aus dem Englischen oder Amerikanischen. Health steckt ja drin, ne? Healthism wäre dann der englische Begriff, und diese Endung Ismus, die deutet ja immerhin auf entweder Religion oder Weltanschauungen, also Islamismus, Katholizismus, Kommunismus, Faschismus etc. Und das ist natürlich auch die Idee hier bei Healthismus, nämlich dass Gesundheit zu einer Weltanschauung wird. Ne? Gesundheit wird zu einem Moralurteil einerseits und zu einer Weltanschauung. Also man orientiert sich sein ganzes Leben und sein Handeln und Tun daran, möglichst gesund zu sein oder möglichst gesund zu performen. Genau, und das ist sozusagen, steht dann im Mittelpunkt.
Genau, das ist ja auch ein Teil des Titels, Gesundheit als Obsession. Wie ist es denn bitte dazu gekommen, dass wir jetzt plötzlich so als Gesellschaft wirklich Gesundheit hinterherjagen, dass wir die jetzt plötzlich ja moralisch aufladen und dass wir auch einen Status ja damit generieren? Also wenn ich mich gesundheitsförderlich sozusagen verhalte, dann erhebe ich mich ja sozusagen auch über andere Menschen. Wie kam es denn bitte dazu?
Ja, ich denke, das hat was zu tun. Einerseits, wir hatten ja schon das Thema Weltanschauung und Religion. Also wir sind eine säkulare Gesellschaft. Also es gibt ja auch so die Theorie, das ist jetzt ja auch nicht ganz neu, dass Gesundheit so ein Stück weit, bei Ernährung haben wir das ja auch, ne? Also Gesundheit geht, das ist ja Ernährung ein Teil davon, dieser ganze Ernährungsdiskurs. Auch ein wichtiger Teil. Also, dass es ein Stück weit auch vielleicht so eine Art Religionsersatz ist. Also, man hat da ganz viele Vorschriften, man sündigt, ne? Man redet ja auch immer von den Ernährungssünden und hat das natürlich auch beim Sport oder so, wenn man dann nicht genug macht, also man sündigt. Ja, es ist in so einer säkularen Gesellschaft ein Stück weit auch so eine Verhaltensvorschrift oder eine Verhaltensinstruktion, die man in anderen Bereichen nicht mehr so stark hat. Also man hat es nicht mehr so stark jetzt vielleicht beim Thema Sexualität. Ja, da hat man sehr viel mehr Freiräume, als das früher der Fall war. Die Menschen sind nicht mehr so sehr gebunden an bestimmte Rollenbilder, ob das jetzt Geschlecht ist oder eben bezogen auf ihre soziale Herkunft, auf ihre ethnische, kulturelle Herkunft. Also haben da sehr viel mehr Möglichkeiten, andere Wege einzugehen. Und es wird nicht so, ist nicht, natürlich nicht verschwunden, aber nicht mehr so stark, ja, wird nicht mehr so stark stigmatisiert. Aber wir haben es eben dafür stärker jetzt in dem Bereich Gesundheit. Und dass wir sagen, okay, also für seine Gesundheit zu sorgen, auf seine Gesundheit zu achten, diese ganzen Informationen aufzunehmen und dann auch entsprechend zu handeln und dann auch entsprechend auszusehen vor allem, ne? Viel davon ist ja auch Performance, also dass man eben gesund aussieht, gesund wirkt irgendwie, jünger ist, aussieht, als man ist, biologisch, also chronologisch, sozusagen das biologische Alter, jünger als chronologische Alter. Das alles ist sozusagen, jetzt wird dann zur Tugend. Und wer eben dem nicht entspricht, und das ist natürlich dann besonders stark, kommt das zur Geltung wiederum beim Aussehen, also weil man zum Beispiel hohes Körpergewicht hat, wer dem also offensichtlich nicht entspricht, der hat also was falsch gemacht und der hat auch moralisch falsch gehandelt, ne? Also der hat gesündigt eben. Und ja, das ist so eine Tendenz. Das eine ist die Säkularisierung und das andere ist, glaube ich, so diese Wettbewerbsgesellschaft, die wir ja ganz stark haben. Und wo es sozusagen immer um Konkurrenz geht und wo aber gleichzeitig die Grenzen eben fließender werden, ja, wo wir eben nicht mehr so sehr festgelegt sind, je nach unserer sozialen, ethnischen, kulturellen Herkunft etc., was wir später mal machen, ne, und wo sich auch sozusagen das Berufsfeld ständig verändert, wo auch Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, sexuelle Beziehungen flüchtiger vielleicht werden oder sozusagen weniger in festen Bahnen verlaufen, wo wir sozusagen immer uns permanent auf irgendwelchen Märkten behaupten müssen, da ist, wird eben diese Gesundheit auch zu einem Distinktionsmerkmal oder diese vermeintliche performierte Gesundheit zu einem Distinktionsmerkmal. Also wenn ich dann eben fit bin und irgendwie Marathon laufe oder Halbmarathon laufe mit Mitte 40, dann tauge ich auch als Manager so, ne? Dann habe ich irgendwie Willenskraft bewiesen und dann kann ich irgendwie, dann traut man mir das zu, auch wenn das mit der eigentlichen Tätigkeit gar nichts zu tun hat.
Ja, es geht wirklich so auch viel um diesen schönen Schein, finde ich, weil wenn wir nämlich mal so dahinter gucken, ich beschäftige mich auch gerade viel so mit Bewegung und mit, ne, wie du sagst, Performance, mit Leistung. Es geht ja wirklich nur darum, auch, ne, so gesund auszusehen, erstrebenswert auszusehen, diszipliniert auszusehen. Ich meine, natürlich ist es eine Leistung, wenn jemand einen Marathon läuft, ja, das, also will ich überhaupt gar nicht irgendwie kleinreden oder so, aber es geht schon auch mehr so um diesen schönen Schein und was das alles mittransportiert. Und was ich so im Begriff, also beim Begriff Hellsismus auch spannend finde, ist, es gibt so eine Sicherheit, ne? Du hast diese ganz klare Struktur, du folgst diesen Regeln und damit habe ich so das Gefühl, du kaufst dir auch so eine Art Garantie ein, ne? Lange zu leben, lange gesund zu sein. Aber wir haben doch Gesundheit eigentlich gar nicht wirklich in der Hand. Wie passt denn das
Genau,
jetzt wieder zusammen?
ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Also es gibt eine vermeintliche Sicherheit, also man hat das Gefühl, man hat Kontrolle über seinen Körper, ja, und kontrolliert sozusagen seine körperliche Leistung und damit auch und hat das in dem Bereich, wo man noch Kontrolle hat, weil man hat ja auch ganz viel Kontrollverlust. Also wir erleben diverse Krisen in der Gesellschaft, ne? Wir erleben Kriege, wir erleben Klimakatastrophe, wir erleben einen Arbeitsmarkt, der prekär ist und wo jetzt neue Herausforderungen kommen mit künstlicher Intelligenz etc., wo man also nicht weiß, gibt es bestimmte Berufe noch in Zukunft, wie werden wir unser Geld verdienen. Wir leben eine sehr unruhige Welt und diese Konzentration auf den Körper, auf die Gesundheit oder auf diese Gesundheitsperformance, möchte ich es eigentlich nennen, gibt einem dann so eine vermeintliche Sicherheit, dass man da alles im Griff hat und da mit der Disziplin, also darüber hat man sozusagen selbst komplett Kontrolle. Aber das ist natürlich eine Illusion, weil letztlich ist es eben kann man natürlich was für seine Gesundheit tun, aber man hat eben viele Dinge auch nicht im Griff. Also angefangen von genetischen Faktoren, ja, die berühmte Genlotterie, dass man eben das auch nur bedingt beeinflussen kann, dass man es dann genetisch mitbekommen hat und was dann später möglicherweise noch an Krankheiten auftreten. Und man hat auch seine Lebensumstände nur sehr bedingt im Griff. Man hat eben die soziostrukturellen Lebensumstände, unter denen man aufwächst, also wie viel Geld einem zur Verfügung steht, was man sozusagen in seiner unmittelbaren Umgebung, Umwelt vorfindet, an gesundheitsförderlichen oder eben gesundheitsschädlichen Lebenswelten, Emissionen, Stress natürlich auch, den man auch nur bedingt beeinflussen kann. Klar, wenn man über viele finanzielle Mittel verfügt, kann man den Stress ein Stück weit kompensieren, kann man sich da auch Hilfe sozusagen einkaufen, aber wenn man das nicht hat, kann man das eben nur sehr bedingt. Das sind alles Faktoren, da kann man zwar versuchen, gegen anzukämpfen, aber das ist letztlich dann irgendwann auch mal ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, wir sehen es ja auch ganz, ganz deutlich in, ich weiß nicht, tausenden, Millionen Studien, dass wenn du ärmer bist, dass du auch statistisch gesehen potenziell kränker bist. Und dann haben wir ja sozusagen wieder diese Diskrepanz mit der Leistungsgesellschaft, ne, dass wir ja ganz klar diese Daten haben, das ist ganz klar Fakt. Und dann ist aber sozusagen die Lösung, ja, da müssen wir uns jetzt mal alle ein bisschen mehr anstrengen und dann wird es auch was, ne? Also so dieses, ne? Also ich habe dann immer so das Gefühl, da kommt dann auch diese Sache vom American Dream dann wieder rein. Ja, also du kannst alles erreichen, ne, wenn du nur genügend leistest. Was sagst du denn dazu?
Ja, wir sehen ja gerade, wie das mit dem American Dream ist. Also wie viel Frustration es da offensichtlich gibt an den aktuellen Wahlergebnissen, dass das so offensichtlich für viele nicht hinhaut, dass es da große Frustration gibt. Und ja, das ist genau der Punkt. Das haben wir bei Gesundheit ganz stark. Das, was wir letztlich auch in anderen Bereichen haben. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie über Arbeitslosigkeit reden oder über die Frage sozialer Aufstieg, dann haben wir natürlich immer die Erfolgsgeschichten und dann sehen wir die Leute, die da uns vielleicht irgendwelche Finanzprodukte verkaufen wollen auf YouTube, und die kamen auch immer aus ganz einfachen und ganz schwierigen Verhältnissen, haben sich hochgearbeitet mit all seiner Disziplin und ziehen uns jetzt sozusagen anderen armen Leuten das Geld aus der Tasche. Das ist ja so ein bisschen, was wir erleben, und das ist natürlich eine Illusion. Also natürlich schaffen es immer Einzelne, und das ist ihnen ja auch gegönnt, und die machen ja auch nicht alle nur unseriöse Finanzgeschäfte. Es gibt auch Leute, die sich wirklich von unten hochgearbeitet haben und die tolle Sachen machen. Und die ihren Erfolg auch verdient haben. Aber als Soziologe gucke ich ja immer auf die Gesellschaft als Ganzes, und da kann es nicht funktionieren. Es können sich nicht alle hocharbeiten. Ja? Also das geht einfach rein logisch nicht. Und es wird ja tatsächlich auch den Leuten erschwert. Also die Bedingungen haben sich, die soziale Durchlässigkeit hat abgenommen. Wir haben eine viel stärkere Konzentration von Reichtum, als wir das noch vor einigen Jahrzehnten hatten. Sehr, sehr viel stärkere soziale Ungleichheit. Also die Bedingungen haben sich objektiv verschlechtert, aber subjektiv wird uns jetzt eben viel stärker als früher noch, wo sozusagen die Bedingungen noch etwas günstiger waren, eingeredet, dass wir es selbst in der Hand haben, dass wir uns nur selbst anstrengen müssen. Und wenn wir es nicht geschafft haben, haben wir uns eben nicht genug angestrengt. Und wir sollen das ja nicht irgendwie versuchen, kollektiv zu lösen, sondern immer nur individuell. Und bei der Gesundheit ist es nicht anders. Also es müsste ja letztlich darum gehen, gesundheitliche Lebenswerten für alle zu fördern. Dann würden alle auch gesünder werden. Also wenn sie weniger Stress haben, wenn sie eine gut funktionierende soziale Infrastruktur haben, wenn die Bahn pünktlich kommt und nicht so überfüllt ist, wenn die Kindergärten nicht ständig ausfallen, wenn es eben nicht so sehr, wenn die unteren Einkommensschichten eben nicht irgendwie jeden Cent dreimal umdrehen müssen und wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann ist sozusagen geht die Welt unter, weil man das nicht finanzieren kann. Also wenn ich diese ganzen Stressoren nicht hätte oder nicht in dieser Massivität hätte, nicht in dieser Form hätte, dann wäre es auch viel einfacher, sozusagen, würde man gleichzeitig auch die Gesundheit fördern, wäre es viel einfacher, gesünder zu leben, ne? Wenn man einfach aber dann wird dann das da wird halt gesagt, das muss man jetzt individuell irgendwie hinkriegen und nicht als Gesellschaft. Und das ist, denke ich, der falsche Genau der falsche Ansatz. Das verschärft diese, nicht nur die soziale Ungleichheit im finanziellen Sinne, sondern eben auch die gesundheitliche Ungleichheit. Die zwei Dinge hängen auch unmittelbar miteinander zusammen.
Ja, ich habe ja immer dieses Beispiel, ne, wenn du reich sein willst, dann musst du halt ein bisschen weniger ausgeben, als du verdienst. Ne, das ist ja immer so dieses, ja, da ist natürlich auf höchst theoretischer Ebene was dran, aber die praktische Umsetzung, die ist halt nicht so leicht. Und ich habe ganz oft wirklich da auch schwierige Diskussionen mit Menschen, also gerade auch, ne, also in Bezug aufs Körpergewicht, in Bezug auf Ernährung, dass sie dann halt zum Beispiel sagen, ja, aber ne, ich schaffe es doch auch, und da muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen, und ne, man kann das alles lernen, beispielsweise zu kochen, oder man kann das auch alles lernen, irgendwie jetzt mit einfachen Zutaten ein sättigendes, nahrhaftes Essen für die ganze Familie zuzubereiten, das nicht viel kostet. Und ich habe da oft so das Gefühl, dass da den Leuten, mit denen ich da diskutiere, gar nicht klar ist, wie viele Privilegien sie eventuell auch haben. Ich hatte das letzte Mal, dass zum Beispiel in meiner Familie, da war das normal, dass wir auch Lebensmittel angebaut haben im Garten, also dass wir überhaupt einen Garten hatten, wo wir das machen konnten, ja, dass wir überhaupt die Zeit hatten, das zu tun, weil es ist schon zeitaufwendig, natürlich, ne? Wenn du Gemüse anbaust und dann musst du es ernten und dann musst du es irgendwie einkochen. Und ich habe das alles so nebenbei mitbekommen. Und dann gibt es aber halt Menschen, die haben vielleicht, ja, kein, also nicht mal eine gescheite Ausstattung, ja, Ofen, Messer und auch dieses ganze Wissen, wie man das zubereitet, wie man das dann vor allem auch schmackhaft zubereitet, ne, das fehlt dann vielleicht. Und dann lässt sich halt ganz leicht sagen, ja, da musst du dich mal ein bisschen mehr anstrengen. In welche Richtung? Wenn du dann irgendwie vielleicht noch alleinerziehend bist und drei Jobs hast, ja, wann sollst du das machen? Ne, schlafen sollte man theoretisch auch. Stress hast du gerade angesprochen, das sehe ich auch was. Ne, beispielsweise bei meinen KlientInnen, da ist ein riesengroßer chronischer Stress, weil beispielsweise, wenn jemand ein hohes Körpergewicht hat, das lässt sich ja nicht verstecken. Ne, wenn du jetzt irgendwie vielleicht eine andere Erkrankung hast, die auch stigmatisiert wird, was ich auch, ne, nicht richtig finde, aber das kannst du halt vielleicht besser verstecken bei einem hohen Körpergewicht. Du siehst das, und dann wird dir halt gefühlt tausendmal am Tag gesagt, dein Körper ist so nicht richtig. Und dann sagst du zu den Leuten, so, und jetzt geh mal ins Vertrauen und jetzt versuch mal irgendwie hier intuitiv zu essen. Ja, Bedürfnisse werden da den Leuten ja gar nicht zugestanden. Und dann wird zwar immer auch, wenn ich das so im medizinischen oder auch so im ernährungswissenschaftlichen Kontext sehe, ne, da wird natürlich immer gesagt, ja, bestimmte Erkrankungen, die haben eine hohe genetische Komponente. Und ich habe auch schon jetzt so das Gefühl, dass, also Beschämungen, Gewichtsstigmatisierung, das haben wir mittlerweile auf dem Schirm. Und wir haben auch auf dem Schirm, dass es schlecht ist für die Gesundheit. Und dann machen wir aber nicht den nächsten Schritt. Weil dann wären die Lösungen und die ganzen Therapien, das passiert dann alles wieder auf individueller Ebene. Und wir wissen, dass es nicht reicht, den Leuten Wissen zu vermitteln. Und wir wissen, dass es nicht reicht, ihnen irgendwelche Tipps zu geben oder ihnen zu sagen, jetzt verhalte dich mal so und mach das weniger, weil das so diese gewünschten Verhaltensänderungen ja gar nicht erreichen lässt. Und du hast dann dein Buch geschrieben, weil potenziell gesundheitsrelevante Verhaltensweisen nicht isoliert von Lebensbedingungen betrachtet werden können. So, Gesundheit ist politisch, die Lösung wird individuell gesucht. Was wäre denn jetzt ein Lösungsansatz, der uns als Gesellschaft wirklich weiterbringen würde?
Ja, also wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind, glaube ich, ganz entscheidend. Das, was du jetzt eigentlich auch schon sehr gut dargestellt hast, aus diesem Bereich der Ernährungsberatung, der intuitiven Ernährung, das ist natürlich eine total gute Message und eine wichtige Message und auch den Leuten zu sagen, macht euch nicht mehr diesen Stress, versucht nicht irgendwie, hört auf mit diesen Kalorienzählen und versucht nicht irgendwas anderes mit dem Essen zu kompensieren. Aber wie du ja auch ge gezeigt hast, also wenn die Rahmenbedingungen so prekär sind, also einerseits die ganze Stigmatisierung so stark ist, dass man eben trotzdem immer noch das Gefühl hat, man kann sozusagen nicht vernünftig leben und glücklich werden oder auch nur zufrieden werden, wenn man sozusagen nicht diesen Körper dann auch erreicht, der wo einem gesellschaftlich gesagt wird, der ist dafür notwendig. Und wenn man eben auch diese ganzen Lebensumstände, also finanziellen Umstände, wenn die auch alle so dagegen arbeiten, soziale Umstände, Stress so dagegen arbeiten, dann ist das eine Überforderung. Ist die Message so immer noch richtig, aber sie ist sozusagen nicht umsetzbar. Und ich denke, das ist eben das Entscheidende. Also das sind die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Also es muss möglich sein, also für eine gesundheitsförderliche Lebenswelt gehört eben, dass man eine gewisse Sicherheit hat. Also das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von sozialer Sicherheit rein aufs Geld bezogen, sondern auch zum Beispiel eine gewisse Sicherheit im Job hat oder so. Das kann bedeuten, dass man den nicht gleich wieder verliert oder nicht ständig Angst haben muss davor, ihn gleich wieder zu verlieren. Es kann aber auch bedeuten, dass man da, selbst wenn das ein an sich sicherer Job ist, dass man sich da auch irgendwie wohlfühlt, also dass man da nicht eben stigmatisiert oder permanent so unter Druck gesetzt wird, dass es eben fast unmöglich ist, da auszuhalten. Und natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, diese soziale Infrastruktur, also dass einem da auch ein Stück weit eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird in einem reichen Land, die es einem eben ermöglicht, dann das auch alles irgendwie hinzukriegen, ohne eben permanent im Ausnahmezustand zu sein. Also nochmal, wer Kinder hat, kennt das, ne? Also das ist natürlich eine Riesenkatastrophe, wenn die Kitas ständig zu sind oder eben man gar keinen Platz kriegt, ne? Und wenn irgendwie ständig, ja, die Bahn nicht kommt oder wenn eben wie in meinem Buch ja diese Beispiele dann in anderen Ländern, wo es dann noch dramatischer ist, wenn dann eben so sehr gespart und privatisiert wurde, dass selbst die Errungenschaften aus dem 19. Jahrhundert, nämlich eine vernünftige Kanalisation und Abwasserentsorgung, auf einmal nicht mehr wirklich funktioniert. Ja, weil einfach irgendwie das Geld in die Taschen von irgendwelchen Hedgefonds geflossen ist und versickert ist, und dann versickert eben auch das Wasser und das Abwasser dann irgendwann. Ja, und zerstört sozusagen ganz direkt, also nicht mal im übertragenen metaphorischen Sinne, sondern im ganz unmittelbaren Sinne, die Umwelt und die, ja, macht damit ein gesundheitsförderliches Leben eben noch schwieriger. Und das erleben wir eben ganz stark. Also wir haben diese Austeritätspolitik jetzt, diese Sparpolitik und diese Finanzkrisen im Grunde seit den späten Nullerjahren, also seit der Finanzkrise, seit der letzten großen. Ja, wir erleben eben da eine ganz starke politische Unruhe, die sich dann aber eher destruktiv äußert. Jetzt zum Beispiel eben in den Wahlergebnissen, ja nicht nur in den USA, ja in Europa genauso. Aber es deutet eben darauf hin, dass die Leute irgendwie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind und dass diese Gesellschaft eben, die ja so viel Reichtum produziert, diesen Reichtum sehr einseitig sozusagen produziert und für die anderen eben vor allem sehr viel Stress vorrätig hält. Und das wirkt sich natürlich negativ auf die physische und die psychische Gesundheit aus. Und da kann man natürlich versuchen, individuell gegen anzugehen. Dagegen spricht auch gar nicht. Ich finde das auch eigentlich gut. Also ich habe auch in dem Buch an der Stelle geschrieben, es geht mir nicht darum, es gibt natürlich absolut unseriöse und teilweise auch gefährliche Angebote sozusagen der, in Anführungszeichen, Gesundheitsförderung. Aber es gibt auch vieles, was total sinnvoll ist und was sicher auch Menschen hilft, ja. Und das will ich überhaupt nicht klein oder schlecht reden. Nur, ich glaube, es wird auch Einzelnen vielleicht so weit helfen, dass sie wirklich für sich dann gut klarkommen. Aber ich glaube sozusagen für die große Masse oder für die Gesellschaft insgesamt, kann das nicht funktionieren, wenn nicht gleichzeitig auch sich sozusagen kollektiv etwas ändert, ne? Also das muss zusammengehen. Dieses individuelle Bewusstsein oder das individuelle auf sich hören, achtsam sein auf seine Körpersignale und auf seine psychischen Signale hören und eben auch in einer Gesellschaft leben, in der es eben auch, die mir auch den Raum gibt, das tun zu können. Das geht, muss zusammengehen, sonst kann das im Einzelfall funktionieren, aber wird bei den meisten Leuten nicht funktionieren und zu neuer Frustration führen und dazu führen, dass sich die meisten dafür selbst die Schuld dann am Ende wieder geben. Weil andere haben es ja auch geschafft, aber ich wieder nicht.
Ja, ich denke, wir sind uns da total einig, dass sich das System ändern muss. Das kostet aber natürlich auch wieder Geld, ja.
Ja.
Das würde auch bedeuten, dass halt sich der Reichtum nicht mehr so konzentrieren kann auf ne, viele wenige Menschen. Und ich hatte da auch eine total spannende Diskussion mit meinen Kindern letzte Woche. Ne, so dieses, wie sehr bin ich vielleicht auch bereit, so meine eigenen Privilegien aufzugeben? Ne, das, also wir hatten so diese Diskussion, weil, also es ging um Kriminalität und dann habe ich halt gemeint, na ja, da wo, also ich habe es halt in einfachen Worten für die Kinder erklärt, da wo ein hohes soziales Ungleichgewicht auch herrscht, ja, wo sehr viele wenige Menschen sehr viel von dem Geld haben und die anderen halt schauen müssen, wie sie irgendwie klarkommen, sehen wir auch häufig höhere Kriminalitätsraten, weil sie dann nämlich so nachgefragt haben. Und dann habe ich halt auch gemeint, es ist halt auch ganz, ganz schwierig, ne? Natürlich können wir sagen, ich gebe jetzt was von dem ab, was ich habe, damit es anderen Menschen besser geht. Aber ich möchte mich ja natürlich auch nicht komplett selbst aufgeben. Also ich möchte ja meinen Status und meine Privilegien auch sehr ungern wieder hergeben. Und ich fand es so im Gespräch mit meinen Kindern, die sind ja jetzt 8 und 11. Na, das war jetzt natürlich nicht irgendwie so eine super philosophisch-politische Diskussion, aber das hat schon sehr, sehr viele Fragen bei mir auch aufgeworfen, weil plötzlich sollst du das ganz einfach erklären, ja, warum es zum einen gut ist, wenn mehr Gleichheit herrscht und zugleich, ne, ich sag's jetzt mal einfach so platt, zugleich willst du es aber auch nicht haben, weil das ja dann auch bedeutet, dass du deine eigenen Privilegien aufgibst.
Ja gut, das ist natürlich jetzt, das stimmt schon alles. Also wenn man das jetzt vor allem global denkt, dann sind wir natürlich alle sehr privilegiert. Wenn ich es jetzt aber auf die Gesellschaft, jetzt auf die Gesellschaft, auf die deutsche und europäische Gesellschaft oder so beziehe, dann denke ich, klar, sollte man froh sein und liebt die Privilegien, die man hat und sich auch bewusst sein, dass es vielen Leuten viel schlechter geht. Aber man muss da dann jetzt zumindest, wenn man es jetzt auf dieser nationalen oder regionalen Ebene betrachtet, glaube ich, gar nicht so unbedingt so viel verzichten, weil da ist genug gesellschaftlicher Reichtum da, ne? Also sozusagen die Mittelschicht muss nicht jetzt irgendwie unbedingt mehr Steuern zahlen, damit die Armen mehr haben. Das denke ich, das wird einem so suggeriert, aber das ist nicht so, ne? Also die Superreichen zahlen überhaupt keine Steuern. Ja? Das wissen wir ja schon lange. Das haben wir also seit den ganzen Panama Papers und wussten es eigentlich schon vorher, aber die haben es uns noch mal gezeigt. Die großen Unternehmen zahlen überhaupt keine Steuern. Wir haben heute wirklich eine Konzentration von Reichtum. Die ist so, wie sie, da gibt es ja auch Studien zu, ne? Piketty ist ja ein berühmter französischer Soziologe, der dazu gearbeitet hat. Also die Reichtumsverteilung ist fast wieder so, wie sie in den 1920er Jahren war, also vor der großen Weltwirtschaftskrise. Natürlich gibt es insgesamt mehr Reichtum, sodass auch die Armen heute natürlich relativ mehr haben als damals die Armen, das ist klar. Aber die Verteilung ist wieder fast so extrem, fast so ungleich wie eben vor 100 Jahren. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und die erleben wir ganz stark. Und da ist es schon wichtig, sich das klarzumachen, dass man eben auch Privilegien hat und vielleicht auch jetzt in einem anderen Kontext, im Kontext Klima, da möglicherweise auch sein, nicht unbedingt verzichten, aber anders vielleicht mal auch konsumieren muss, ne? Also das muss man ja nicht immer als Verzicht bezeichnen, ne? Also das kann ja zum Beispiel ja, mehr Zeit und dafür vielleicht ein bisschen weniger Mobilität, also beispielsweise Flugverkehr oder so, aber dafür möglicherweise mehr Urlaub oder sowas kann man auch, könnte man sich auch vorstellen, dass man eben dann auch länger Zeit hat, irgendwo hinzureisen und dann eben auch nicht mehr so viel fliegen muss. Und viele Fliegerei oder jetzt als ein Beispiel, ne, ist ja auch dann oft auch im beruflichen Kontext, ne, da haben wir schon gesehen, dass es mit Corona, dass es sehr vieles davon ja auch anders geht, ne, und das ist ja auch positiv. Wir haben also zu sehen, aber ich denke nicht, dass wir jetzt sozusagen innerhalb dieser reichen Gesellschaften da wirklich irgendwie die große Masse da jetzt irgendwie sparen muss, so, ne? Damit die wenig haben, dann ein bisschen mehr haben, sondern da gibt es unglaublich viel Potenzial an Reichtum, den man abgreifen könnte. Und diese Menschen werden immer noch unglaublich reich. Und mein Problem, also das ist jetzt ja auch nicht der Hauptfokus meines Buches, aber wenn wir schon gerade dabei sind, mein Problem ist ja auch überhaupt nicht, also das ist ein anderes Problem, vielleicht auch wieder unter dem Klimaaspekt, aber mein Problem ist nicht, dass da irgendwie Leute, die Riesenjachten haben, auf denen sie irgendwie Schlittschuh laufen und Tennis spielen. Das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, sondern mein Problem ist, dass damit ganz direkt Macht verbunden ist, ja, also Macht, die überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist. Dass Wahlen gekauft werden, auch wieder Beispiel USA, ne? Dass so wirklich Unsummen in den Wahlkampf fließen, dass Wahlen gekauft werden. Und dass dann ja direkt, also der reichste Mann der Welt dann unmittelbar zum Regierungsberater wird. Wir haben das in Europa natürlich etwas versteckter, aber die Tendenz ist ja ähnlich, ne? Wir haben es nicht so sozusagen so obszön auf dem Präsentierteller, aber die Tendenz ist ja eine ähnliche, ne? Und hier ist ja auch klar, dass niemand, irgendjemand, der wirklich reich ist und Einfluss hat, wehtun wird, ne? Auch wenn das für die Gesellschaft insgesamt besser wäre. Und wehtun bedeutet ja sowieso nicht, dass man den Leuten irgendwie alles wegnimmt, sondern das bedeutet ja nur, dass man einen Teil dessen abgreift, damit es eben auch der Gesellschaft als Ganzes zur Verfügung steht. Und dann wären die immer noch unvorstellbar reich, aber die Gesellschaft könnte eben insgesamt auch davon profitieren. Und ja, und das wieder jetzt bezogen auf Gesundheit, geht jetzt auch darüber hinaus, das jetzt an einzelnen Personen festzumachen, ist, finde ich, schon auch wichtig, gerade weil diese Personen sich auch selbst so in die Öffentlichkeit stellen. Dann müssen sie auch damit rechnen, dass man sie dafür sozusagen angreift. Aber es geht ja auch um Geschäftsinteressen dieser Gesellschaft. Also wir geben immer mehr Geld für Gesundheit aus. Das ist zum einen natürlich so, was die Leute so persönlich machen, dass sie irgendwie ins Fitnessstudio gehen oder dass sie, was weiß ich, Schönheitsoperationen machen oder dass sie irgendwelche Ratgeberbücher sich kaufen. Aber der allergrößte Teil ist ja sozusagen eher direkt in dem Medizinsystem. Ne? Da wird ja vor allem sehr viel Geld umgesetzt. Also sozusagen in der Krankenversorgung und allem, was dazugehört. Und auch da ist es ja nicht so, dass mehr Geld immer gleich bessere Versorgung oder bessere Gesundheit bedeutet, sondern da haben wir ja auch vor allem wieder Partikularinteressen von großen Unternehmen, die eben das verkaufen, womit sie viel Geld machen können. Und das ist nicht immer gut für die Gesundheit. Also ich hätte das ist das Beispiel dieser Abnehmspritze, ja, die wir jetzt haben, was ursprünglich gegen Diabetes entwickelt wurde, was in dem Kontext sicher auch sinnvoll ist. Was aber jetzt, wo man gemerkt hat, oh, da nimmt man ja schon noch mehr ab, als man sich vielleicht vorher das gedacht hat, gesehen hat, ja, das ist ja ein riesiger Markt, ja, dann bieten wir das jetzt allen an und verkaufen das unglaublich teuer. Also mit einem gigantischen Aufschlag von den Produktionskosten und Entwicklungskosten. Und dann wird natürlich gleichzeitig Druck ausgeübt auf zum Beispiel die Krankenkassen, dass sie das dann eben übernehmen sollen. Und zwar nicht nur im Fall von einer Diabetes-Indikation, sondern einfach quasi immer, wenn das Gewicht eben entsprechend hoch genug ist und irgendwelche Komorbiditäten vielleicht noch dazukommen, aber die ja immer dazukommen, ne? Einen erhöhten Cholesterinspiegel und Blutdruck hat ab einem gewissen Alter fast jeder und auch relativ unabhängig vom Gewicht. Also diese
Genau.
Komorbiditäten hat man sozusagen ganz schnell da. Und ja, und da wird eben unglaublich viel Potenzial, also jetzt mal abgesehen von der Frage, was diese Mittel vielleicht für Nebenwirkungen haben und was das mit den Menschen macht, die dann unter Druck gesetzt werden, das zu nehmen. Jetzt mal rein von der finanziellen Seite wird dann natürlich unglaublich viel öffentliches Geld, was wir alle zahlen, über uns Versicherungsbeiträge ja auch gebunden, ja, was dann eben nicht für sinnvolle andere Dinge der Gesundheitsförderung zur Verfügung steht. Und das Gleiche natürlich, dann haben wir das extreme Beispiel, das ich im Buch ja auch geschrieben habe, mit den Schmerzmitteln in den USA, wo dann auf einmal gesagt wurde, ach, die machen ja jetzt gar nicht mehr süchtig, das ist jetzt alles gar nicht mehr so schlimm, wir können die massenhaft verschreiben und hat dann eine riesige Drogenwelle ausgelöst, ja, hat sozusagen mehr Drogentote gehabt als jemals in der Geschichte zuvor. Die Leute, nachdem das dann die Verschreibungskriterien irgendwann verschärft wurden, sind auf Heroin umgestiegen, weil sie davor ja im Grunde das Gleiche bekommen haben, nur eben in Tablettenform und es hieß anders. Und man hat sozusagen damit ein riesiges Problem überhaupt erst geschaffen durch diese medizinische Intervention, hat natürlich unglaublich viele Mittel wieder gebunden und hat vor allem auch für unglaublich viel menschliches Leid verursacht. Und das ist eben auch so ein Problem. Also, dass wir diese Mittel, die wir für Gesundheit aufwenden, es geht nicht darum zu sagen, ja, wir nehmen irgendwie den Reichen ein bisschen was weg, dann können wir noch bessere Gesundheitsversorgung aufbauen. Es muss dann schon auch geguckt werden, was heißt denn jetzt Gesundheitsversorgung? Ja? Es wird immer viel von Prävention geredet und dann ist es meistens irgendwelche Kampagnen, die an das Verhalten, individuelle Verhalten appellieren sollen. Und das wirkliche Geld wird aber reingesteckt nach wie vor in eine medizinische Versorgung, die eben in großen Teilen ja, dem Geschäftsinteressen von einzelnen Konzernen dient und die in der Regel in den meisten Fällen nicht gesundheitsförderlich ist, sondern manchmal in diesen Extremfällen sogar Gesundheitsprobleme überhaupt erst auslöst, ja, oder verschärft. Und das ist eben, ja, das ist auch so eine gesellschaftliche Debatte, die man angehen muss und wo es eben nicht reicht zu sagen, ja, komm, jetzt lass uns da noch ein bisschen mehr Geld in die Gesundheit stecken, ins Gesundheitssystem, dann wird es einem besser gehen. Nein, das ist nicht der Fall, sondern man muss dann schon auch gucken, wo geht das Geld hin und fördert es wirklich die Gesundheit oder fördert es die Bilanzen von
Ja,
Einzelunternehmen?
das, also, ne, du hast gerade die Abnehmspritze als Beispiel genannt. Ich muss jetzt auch wirklich bald mal hier im Podcast da wirklich auch eine Episode dazu machen, weil ich auch sehr, sehr viele Dinge einfach sehe, die wie so unter einem Brennglas das zeigen, wie unsere Gesellschaft tickt, gerade an diesem Beispiel, ne, wenn wir. Du hast es gerade angesprochen, das waren ja ursprünglich Medikamente, die für Diabetes entwickelt wurden und werden da auch erfolgreich eingesetzt und haben da auch absolut ihre Berechtigung. Und dann hat man gesehen, oh, man kann damit auch gut abnehmen. Und dann hat man ja auch gerade so, ne, du hast die Reichen und die Superreichen angesprochen, ja, die
Ach
dann
ja.
auch da genau wirklich ja, das gefördert haben und die auch so wirklich so in diese allgemeine Wahrnehmung, glaube ich, auch reingezogen haben. Und wenn, also bei uns ist es ja im Moment so, dass, also Ozempic ist ja als Medikament, das bei Diabetes verschrieben wird, und Wegovy ist das Medikament, das dann eben zum Abnehmen verschrieben wird. Und bei Ozempic wird das von den Krankenkassen übernommen. Und Wegovy wurde ja jetzt als in Anführungszeichen Lifestyle-Medikament eingestuft. Das ist doppelt so teuer wie Ozempic und eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen ist ausgeschlossen. Und da denke ich mir dann auch wieder, wie pervers ist es eigentlich, erst Adipositas zur Krankheit zu erklären, ja, entgegen den Empfehlungen von verschiedenen ExpertInnen, Committees, Komiteen, wie sind da das,
Fachgesellschaften, ja,
ExpertInnen-Gremien,
oder Gremien,
Fachgesellschaften, genau.
genau.
Ja, mir fehlt gerade das deutsche Wort. Und, ne, also Adipositas zur Krankheit zu erklären, dann aber das Medikament, das so als, ne, in Anführungszeichen Heilsbringer ja auch gerade gesehen und gehandelt wird, wieder als Lifestyle-Medikament einzustufen, sodass es eine eigene Leistung ist, wo wir jetzt auch wieder auf individueller Ebene sind. Und dann frage ich mich dann, ja, was denn jetzt? Ist jetzt Adipositas eine Krankheit oder ist es ein Lebensstil? Na, was wollen sie? Ja, Geld damit verdienen. Das ist eigentlich so die einzige logische Antwort, die ich da sehe. Wie du sagst, es geht um Bilanzen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns da so sehr immer wieder im Kreis drehen. So dieses, wir müssen das System ändern. Na, gerade die Mittelschicht hat natürlich Angst, dass sozusagen ihre Taschen geplündert werden. Und diese Angst ist ja auch berechtigt. Ne? Wenn wir jetzt diese, ich sag mal, Krankenkassendiskussion, das funktioniert ja gar nicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, jede dicke Person müsste jetzt so ein Medikament nehmen und es müsste irgendwie finanziert werden, das geht ja gar nicht. Das ist utopisch. Und deshalb sind ja auch diese Ängste berechtigt. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns da immer und immer und immer wieder im Kreis drehen. Na, ich sag's jetzt mal so ganz provokativ, alle schreien, es muss sich was ändern, aber wir reden ganz viel darüber und es passiert einfach nichts.
Ja, genau, das ist ein guter Widerspruch, den du da auch aufgezeigt hast. Also, dass wir auf der anderen Seite den Leuten sagen, ja, das ist eine Krankheit und es spielt auch letztlich gar keine Rolle, ob irgendwie wie ihr euch individuell so und so fühlt und so, sondern ihr müsst auf jeden Fall abnehmen. Und dann gesagt wird, naja, aber das Medikament müsst ihr selber zahlen. Und ja, und dann aber natürlich auch Leute sagen, nee, aber dann ist, wenn es eine Krankheit ist, dann müssen es ja auch alle kriegen und dann, wie du gesagt hast, dann kommt natürlich die Angst auf und dann gibt es ja auch Modellrechnung, was das dann bedeuten würde für
Ja.
die gesetzliche Krankenversicherung, also das
Ja.
komplettes Budget, und die steigen ja sowieso die ganze Zeit, die Beiträge, komplett das Budget sprengen würde. Aber da sind wir eigentlich auf da haben wir so eine Zwei-Ebenen-Diskussion. Das eine ist sozusagen, wenn wir sagen, ein Medikament ist notwendig. Da müssen wir eben gucken, wie teuer darf das sein und wie stark müssen wir da auch der Industrie dann eben reinregieren. Die sagt dann immer, oh ja, wenn ihr uns die Profite wegnimmt, dann entwickeln wir keine Medikamente mehr. Ja, sie entwickeln ohnehin nur Medikamente, die sich gut verkaufen lassen. Ja? Also für Malaria-Medikamente werden eher nicht entwickelt und für diese vielen seltenen Krankheiten, wo Menschen unglaublich leiden, ist auch kein Etat da. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt so wahnsinnig viel Gutes tun würden. Und man könnte diese Entwicklung und vieles der Entwicklung findet ja sowieso, also zumindest der Grundlagenforschung, die ja oft entscheidend ist, findet ja sowieso an Universitäten statt, ist sowieso staatlich gefördert. Also man könnte da sozusagen, auf dieser Ebene müsste man mal diskutieren, wie weit braucht man überhaupt eine Pharmaindustrie, wie weit, also was ist davon wirklich notwendig und wo kann man nicht auch sagen, ja gut, wenn wir die sozusagen selber entwickeln, beispielsweise an staatlichen Uni oder meinetwegen auch Stiftungs, ne, muss nicht immer staatlich sein, ne, also gemeinnützigen Stiftungen entwickeln die und dann gibt man einen Auftrag und sagt, hier, wir haben das, stellt uns das her, dürft ihr auch Geld mit verdienen, aber ihr seid sozusagen nur noch Dienstleister, die diese Pille jetzt irgendwie zusammenbauen in der Fabrik, ne? Also den Rest machen wir, das Patent bleibt bei uns, das könnte man ja auch mal überlegen. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist aber dann auch, ja, aber das hängt unmittelbar zusammen. Also was wird denn überhaupt entwickelt? Geht es da wirklich in erster Linie um Gesundheit oder geht es eben um Geld? Also wo setzen wir die Prioritäten? Ja, was wir eben erleben, ist, dass natürlich vor allem Zivilisationskrankheiten, wo ja auch hohes Körpergewicht ja auch mit zugezählt wird, aber dass da vor allem immer wieder neue Medikamente auf den Markt gebracht werden, also Diabetes, natürlich Cholesterin, Bluthochdruck etc. Da werden immer wieder neue Medikamente auf den Markt gebracht, die oft gar keinen wirklichen Zusatznutzen haben zum Vorgängermedikament. Da gibt es zum Glück ja schon noch so eine Aufsicht, die da so ein bisschen drauf guckt, dass da dann wird dann da immer so ein bisschen gestritten, hat das jetzt wirklich einen Zusatznutzen? Und nur dann sozusagen sind dann auch sozusagen die höheren Preise berechtigt, die dann die Krankenkasse übernimmt, gegebenenfalls. Ansonsten wird gesagt, nee, dann verschreiben wir das Alte weiter oder dann nehmen wir Generika. Aber trotzdem, also auch wenn es da gewisse Reglementarien gibt, die sozusagen da in den USA ist das natürlich viel dramatischer, das sind die Gewinnspannen nochmal ganz andere und deswegen ist ja das Gesundheitssystem da auch so irrsinnig teuer und schlecht. Aber auch bei uns ist es schon so, dass das Grundproblem ja bleibt, dass eben nicht geguckt wird, okay, was sind denn jetzt wirklich Sachen, wo wir wirklich Leute haben, die fürchterlich leiden und wo wir nichts haben und wo es natürlich klar ist, das sind so wenige, dass man da jetzt kein riesiger Markt ist, ja. Und
Ja.
wo brauchen wir jetzt wirklich, klar macht es Sinn, sozusagen auch Medikamente, die häufig genommen werden, zu gucken, kriegt man die vielleicht auch hin mit weniger Nebenwirkungen. Aber was ist davon wirklich notwendig und was ist wirklich auch eine Innovation und was ist einfach immer nur sozusagen Cola jetzt mal irgendwie Zero zu nennen statt Cola Light zu nennen, ne? Das ist ja letztlich, was dann ganz oft passiert und es dann eben teurer verkaufen zu können. In auch noch so einem geschützten Markt, ne? Der ja total staatlich reglementiert ist und der ja eigentlich Profite garantiert, ne? Anders als der freie Markt, der beispielsweise
Ja.
Lebensmittel. Ne?
Boah.
Und das
Ja.
ist genau, und das ist so ein Thema. Aber und da wird natürlich, wenn wir jetzt beim Thema Gewicht bleiben, ist natürlich auch so, dass natürlich diese Firmen und dieser ganze, ja, der ganze Markt davon profitiert, dass es eben diese Stigmatisierung gibt. Also auch das ist ja nicht jetzt einfach nur, ja, da haben Menschen irgendwie gesundheitliche Probleme oder sind krank, objektiv, sondern sie leiden so. Also, die haben vielleicht manchmal auch gesundheitliche Probleme. Vor allem aber leiden sie unter einer gesellschaftlichen Stigmatisierung. Ja, und dagegen gibt es dann keine Pille, sondern da müsste man dann eben gesellschaftlich was ändern. Und dann würde man auch ganz viel von diesem Leidensdruck wegnehmen und auch von den medizinischen Problemen, die ja auch durch die Stigmatisierung hervorgerufen werden. Ne? Negativer Stress resultiert aus Stigmatisierung und hat nichts zu tun mit dem Gewicht per se, sondern mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Gewichts. Da haben wir es besonders deutlich, haben wir natürlich auch in anderen Bereichen, aber da wird es immer besonders offensichtlich.
Genau, und wir können ja auch gar nicht wirklich unterscheiden. Das ist immer das, was ich, ne, was ich versuche, so zu erklären. Wir sind in unserer Gesellschaft, da ist ja niemand einfach nur dick, sondern es hat ja ganz, ganz viele Begleiterscheinungen, auch dick zu sein. Und ich kann nicht die Grenze ziehen zwischen, ne, hier ist es eine quasi individuelle Verhaltensweise, die vielleicht zu was auch immer beiträgt, und hier ist es ist es die Stigmatisierung, hier sind es Faktoren von außen, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann, sondern all das wirkt ja zusammen. Und ich habe auch ganz oft so, gerade bei chronischen Erkrankungen, weil das war nämlich jetzt auch ein großes Thema, das sozusagen ich für mich aufgemacht habe, weil, ne, wir machen ja hier ganz schön große Fässer auf heute bei dem Gespräch, ne? Wo ich einfach sehe, dass sich alles Mögliche ganz, ganz arg negativ verstärkt. Und dann bist du, ne, du hast vielleicht diese genetische, den genetischen Faktor, um jetzt nochmal zum Beispiel Diabetes zurückzukommen, ne? Du hast diesen sehr, sehr hohen genetischen Faktor. Wenn du zum Beispiel Diabetes in der Familie hast, bei direkten Angehörigen, wenn du dann möglicherweise noch einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt hast, dann ist eigentlich mal völlig unabhängig von deinem Gewicht, mehr oder weniger klar, du wirst wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich im Alter auf jeden Fall einen Diabetes haben. Dann ist die Frage eigentlich nur noch wann. Also dieses Risiko, ne, wenn du genetisch sozusagen vorbelastet bist, wenn dann noch so ein paar andere Dinge hinzukommen, wo du ja auch gar nicht selber die Hand im Spiel hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und dann ist die Frage eigentlich nicht ob, sondern nur noch wann. Und dann haben wir wieder so diese Unterscheidung, wenn jemand schlank ist, ne, war es Pech, wenn jemand dick ist, war es Selbstverschulden. Und dann lässt sich das alles ja gar nicht mehr unterscheiden. Du hast die Genetik, du hast vielleicht noch irgendwelche Faktoren von außen und dann manifestiert sich eine Krankheit und dann kann das schon auch sein, dass ein hohes Körpergewicht an der einen oder anderen Stelle auch, ich sage jetzt mal, negativ verstärkend wirkt. Also zum einen direkt, weil wir ja gerade auch wissen, dass eine Fettmasse am Bauch hormonaktiver ist als beispielsweise das Unterhautfettgewebe. Aber auch hier können wir wieder nicht unterscheiden. Ja, wahrscheinlich wird das Gewicht auch ursächlich dann weiter Faktoren verstärken. Aber wir wissen halt auch nicht, wie es wäre, wenn wir in einer Welt leben würden, wo eben jetzt keine Stigmatisierung und keine Diskriminierung und keine soziale Ungleichheit da wäre und keine vor allem auch soziale Ungerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung. Und dann sind wir aber trotzdem immer wieder und immer wieder bei dieser Schuldfrage, wo ich halt immer sage, das hilft uns aber als Gesellschaft nicht weiter. Weder, na, also weder jetzt so im Gesamten betrachtet als auch individuell. Und wir haben unfassbar viele Fässer jetzt aufgemacht und ja, das System muss sich ändern. Ich würde jetzt aber gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu den individuellen Verhaltensweisen, weil das hast du ja auch vorhin gesagt, das muss auch alles irgendwie zusammenwirken dürfen. Und ich denke ja schon, dass wenn ich beispielsweise so über Körperoptimierung oder Gesundheitsoptimierung mir so eine Art Sicherheit und so eine Art Struktur erkaufe, ja, dass es ja auch ganz, ganz viel um Selbstwirksamkeit geht. Und da ist jetzt so wieder die Frage, ne, wo ziehen wir jetzt denn da die Grenze? Also wie können wir zum einen die Selbstwirksamkeit von Menschen stärken, ohne ihnen jetzt wieder so eine individuelle Verantwortung für ihre Gesundheit zu geben und ohne dass sie jetzt wieder in so eine Kontrolle oder gleich eine Obsession abrutschen. Ganz einfache Frage noch so zum Schluss.
Ja, im Grunde wiederhole ich mich da ein bisschen, aber ich glaube, das Problem ist halt einfach, wie gesagt, sind immer die Rahmenbedingungen. Also wir haben, Helfismus ist ja die Idee, dass ich das alles kontrollieren kann, ne? Dass ich letztlich, ich muss mir die Informationen aneignen, dann muss ich mich entsprechend verhalten, ich muss richtig essen, richtig Sport machen, richtig schlafen, richtig Stress abbauen, und so weiter und so fort. Und dann habe ich das im Grunde alles kontrolliert. Und dann kommt noch ein bisschen Technik dazu, Medizin kommt noch ein bisschen dazu, vielleicht später jetzt auch noch mal in der Genetik noch die eine oder andere Möglichkeit der Gentherapie dazu. Aber im Grunde genommen, dann kann ich quasi ewig leben und auf jeden Fall mal 100 Jahre gesund leben. Und das ist meine Verantwortung. Und das ist sozusagen, dann brauche ich sozusagen nur noch die Skills, damit ich das dann auch umsetzen kann, ne? Was du mit Selbstwirksamkeit meintest. Und im psychologischen Bereich natürlich genauso. Also wie gehe ich mit dem ganzen Stress um? Wie gehe ich mit den ganzen Herausforderungen um? Da kann ich mir auch, wie schaffe ich sozusagen das alles unter einen Hut zu kriegen? Also wie komme ich sozusagen an den Punkt, dass ich sage, ich habe irgendwie den Beruf, ich habe die Karriere, ich habe das Netzwerk, ich habe die Familie, ich habe die Freunde, ich habe das Bedürfnis nach Erholung, ich habe das Bedürfnis nach Entspannung, ich habe das Bedürfnis nach Spaß, nach sich austoben, vielleicht auch mal sogar in gewissem Rahmen sogar gewissen Exzess auch mal, also auch mal über die Stränge schlagen. Das alles sollen wir irgendwie unter einen Hut bringen. Ja, und das führt dann aber zum Thema Selbstwirksamkeit. Also das führt eben dann letztlich, also da prallen Dinge aufeinander, die nicht zusammenpassen. Also ich hatte in dem Buch auch so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, na ja, also wenn ich sozusagen mir vermittelt bekommen, ich soll Spaß am Essen haben und habe dann aber so eine Ernährungs-App, die mir sagt, oh, du hast jetzt schon jetzt aber deinen Kohlenhydrat sozusagen Vorrat für diese Woche eigentlich schon aufgebraucht, dann ist halt das schöne gemeinschaftliche Essen mit Freunden, was ja und wo es mir jetzt irgendwie vor allem darum geht, dass es mir schmeckt, das ist mir dann schon wieder verleidet so, ne? Oder wenn ich dann irgendwie nach Hause komme und jetzt habe ich sozusagen mal Quality Time und Alone Time und leg mich dann auf die Couch und dann piept auch mein Handy wieder, weil ich eigentlich zum Achtsamkeitstraining sollte oder weil ich irgendwelche Achtsamkeitsübungen machen sollte, aber ich wollte eigentlich jetzt gerade mal nur irgendwie eine lustige Serie gucken und einfach nur die Wand anstarren und einfach noch mal irgendwie einfach alles irgendwie einfach sozusagen mal gar nichts machen. Und das, also das funktioniert irgendwie nicht. Das funktioniert nicht. Wir sind nicht so, dass wir da, also wir können uns das nicht immer weiter kleintakten und dann sagen, jetzt ist 15 Minuten Entspannung, jetzt ist 15 Minuten Power-Sumba, jetzt ist 15 Minuten, keine Ahnung, Ernährungsplan und dann haben wir noch irgendwie tausend andere Sachen, die wir machen sollen. Jetzt ist 15 Minuten Quality Time mit dem Partner, mit den Kindern und so weiter. Und das wird uns aber so suggeriert, dass das irgendwie gehen könnte, ne? So ein bisschen wie bei den Diäten. Also du hast halt einfach noch nicht die richtige gefunden. Nur es ist jetzt halt nicht mehr begrenzt auf dieses Ernährungsfeld, sondern aufs ganze Leben, wenn man so will. Also das glaube ich, das meinte ich auch mit Obsession. Also und ich will da das sozusagen diese physischen, die psychischen Bereich gar nicht voneinander trennen. Also wir haben diese Obsession, dieses Perfektionismus oder dieser, ja, dass wir das alles irgendwie sozusagen perfektionieren und alles mit integrieren. Also, dass wir dann eben auch sagen, ja, dazu gehört aber dann, das haben wir übrigens bei der Ernährung ja auch, dann muss es aber auch noch alles ganz locker und spaßig sein, ne? Also, mach's jetzt wieder ein bisschen zurück auf die Ernährung. Weight Watchers ist total out, ja, weil, also, nicht, dass Weight Watchers wahnsinnig toll funktioniert hat, aber wenn man sich die Studien anschaut, dann ist das eine der wenigen Sachen, wo die Leute zumindest so ein kleines bisschen signifikant, so ein kleines bisschen Gewicht verloren haben. Das war natürlich nicht das, was sie wollten und das war sozusagen in den meisten Fällen waren sie trotzdem enttäuscht. Aber die Studien zeigen, also wenn überhaupt, dann so ein kleines bisschen da, ne? Aber das ist jetzt total out, weil das passt überhaupt nicht mehr in die Zeit, so, ne? Das ist sozusagen dieses, oh, Kalorien zählen und da, so nach einem strengen Plan, das geht nicht. Das muss alles total, ja, so wie wir es eben bei Instagram sehen. Das muss so ganz authentisch sein und so ganz ungezwungen. Und das ist ein totaler Widerspruch, ja. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also das ist irgendwie, ja, das kann nicht funktionieren. Ja, also wir machen uns einfach da in jeder Hinsicht viel zu viel Stress. Und den Stress, den wir uns da machen, der soll dann aber auch kein Stress sein. Ne? Und also wir sollen perfekt sein, aber wir sollen es effortless. Also fällt mir jetzt auch das deutsche Wort nicht ein. Also sozusagen so ganz locker aus der Hüfte raus machen. Ne? Und das ist einfach Quatsch. Also das kann nicht funktionieren. Ja? Und da komme ich wieder zurück zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Also wir brauchen, und natürlich ist nicht alles sozusagen Gesellschaft oder der Staat oder die Gesellschaft. Klar, also persönliche Beziehungen, das ist sicher etwas, aber auch das findet nicht im luftleeren Raum statt. Also auch das ist ab. Also kann ein ganz einfaches Beispiel nehmen, wenn der Wohnungsmarkt beschissen ist, ja, das ist auch schlecht für die Beziehung, weil dann hocke ich nämlich irgendwie mit zwei Kindern auf 40 Quadratmeter. Natürlich streitet man sich da mehr. Ja, und wenn dann noch Corona kommt und man 2 Jahre im Grunde eingesperrt ist, klar, ist das eine Katastrophe psychisch. Ja, oder wenn ich nicht ausziehen kann, obwohl ich eigentlich mit dem Partner nicht mehr zusammenleben will, ja, weil ich einfach nicht weiß, wo soll ich dann wohnen? Soll ich auf die Straße? Ne? Weil es einfach unmöglich ist, eine Wohnung zu finden, das mit den Kindern irgendwie zu arrangieren. Dann ist das auch sozusagen gesellschaftlichen, etwas, was von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Also wir kommen immer wieder darauf zurück, dass eigentlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so sein müssen, dass wir diese ohnehin ja überdrehten Anforderungen, die müssen wir ohnehin runterschrauben, aber dass wir sozusagen auch nur einen Teil davon dann wirklich einigermaßen entspannt hinkriegen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann bricht das wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, dann ist das eine komplette Illusion, der wir uns mehr oder weniger lange versuchen können hinzugeben. Aber das ist in aller Regel dann zum Scheitern verurteilt. Und dann eben, und das ist das Tragische, wiederum damit verbunden, dass wir uns dann selbst dafür die Schuld geben. Weil wir ja die ganzen anderen sehen bei Instagram oder vielleicht auch in unserem Freundeskreis. Und das vermischt sich ja sowieso immer mehr, was ist sozusagen, auch dem Freundeskreis folgen wir viel auf Instagram, die es alle perfekt machen. Das vielleicht noch ein letzter Punkt, ist auch ein großes Problem, was ich sehe an Social Media. Ne, weil früher waren sozusagen diese Vorbilder immer noch relativ weit weg. Ja, das waren, die waren irgendwie so die Sterne, die lebten, Stars sagt man ja auch, ne, die lebten auf einem anderen Planeten im Grunde genommen. Die konnte man anhimmeln, aber das war nichts, was mit dem eigenen Leben wirklich was zu tun hatte. Heute, wo das alles so nah, angeblich so nah dran ist, ne, so, ich bin ja eigentlich genauso wie du, ne? Ich habe da nur irgendwann mir so ein, wie heißt das Ding da gekauft, so eine Lampe und eine vernünftige Kamera und habe mein Leben umgestellt und jetzt zeige ich dir, wie toll das ist. Das ist viel näher an mir dran, ne? Da habe ich dann fühle ich mich auch viel mehr unter Druck gesetzt.
Also das ist ja auch, ich meine, das ist ja nichts anderes als InfluencerInnen-Marketing. Du hast so das
Ja.
Gefühl, ne, das ist so die Nachbarin des,
Ja.
ich sage jetzt mal, das nette Mädchen oder der nette Typ von nebenan. Ja, und dann hat es aber gar nichts mehr mit der Realität zu tun oder, ne, das sieht so authentisch aus und es ist halt aber irgendwie gleichzeitig null. Und ich denke auch, dass da ganz viele Sachen zusammenkommen. Zum einen, dass wir einfach auch viel mehr Gelegenheiten und viel mehr Möglichkeiten haben, uns mit anderen zu vergleichen, auch so, ne, unser eigenes Leben zu hinterfragen, ist das denn jetzt alles wirklich so toll oder nicht? Oder sollte ich nicht nach mehr streben? Dann wieder in Verbindung mit der Leistungsgesellschaft, ne, die dir ja auch sagt, ja, du musst höher, schneller, weiter, Bullshit, Burnout. Und du hast es gerade angesprochen, so dieses einfach mal nichts tun, das können viele Menschen ja gar nicht mehr. Und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dieses Mikromanagen, dass wir eigentlich immer mehr in die Details gehen, auf so, ne, also ich meine, auf die individuelle Ebene zu gehen, das ist ja im Prinzip auch so eine Detailverliebtheit, die wir da praktizieren, anstatt mal wieder raus zu zoomen und uns das große Ganze anzuschauen. Würdest du sagen, dass das hilfreich wäre, mal aufzuhören, Gesundheit und Ernährung und Gewicht zu mikromanagen?
Würde ich schon sagen, ja. Ja, und ich denke, es ist auch entlastend. Also es geht jetzt, auch das ist ja letztlich wieder psychologisch. Es geht jetzt ja nicht nur darum, dass ich davon überzeugt bin, dass diese Probleme gesellschaftlich verursacht sind und dass man die individuell nicht lösen kann. Es ist auch eine Entlastung, ne? Also so eine Kollektivität und auch so kollektive Organisationen, die ja immer mehr verschwinden, wenn man jetzt so an sowas wie Gewerkschaften denken zum Beispiel, die haben ja auch eine entlastende Funktion, ne? Dass ich sagen kann, okay, also sicher bin ich nicht perfekt, aber meine Probleme, die kommen eigentlich nicht von mir, sondern die kommen von da oben sozusagen. Und da lasse ich den Dampf ab, ne? Und nicht sagen, oh ja, aber wenn ich nur ein bisschen mehr und wenn ich nur hier noch ein bisschen und dann könnte ich auch so, ne? Also und das, ich glaube, wir brauchen wieder stärker diese Entlastung auch, dass wir nicht alles auf uns beziehen. Also genau bei diesen Themen, die du angesprochen hast, dass wir nicht alles immer auf uns runterbrechen und sagen, aber wenn ich nur das mache und wenn ich nur das mache, dann wird das und dann schaffe ich das, sondern dass man auch einfach mal sagt, nee, mein Problem ist das eigentlich nicht, sondern mein Problem, so bin ich halt, ne? Und erstmal habe ich noch andere Qualitäten außer mein Gewicht und meine Gesundheit. Und zweitens sind sozusagen die Probleme, die ich habe, auch zum größten Teil nichts, was ich irgendwie beeinflussen kann, individuell zumindest nicht, sondern nur kollektiv, indem ich eben die Verhältnisse ändere. Und der erste Schritt dahin, das mit den Verhältnissen ändern, ist natürlich immer schwierig und ist auch eine Überforderung und frustrierend. Aber der erste Schritt ist, dass ich sozusagen den Dampf in die andere Richtung ablasse und nicht mehr auf mich, sozusagen nicht mehr internalisiere und mir einfach noch mehr Druck mache. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall auch schon mal psychisch sehr entlastend.
Ja, du hast gerade mit den Gewerkschaften auch noch so ein Thema aufgemacht, ne? Das ist ja auch so eine Gegenbewegung, die wir gerade sehen. Früher haben die Gewerkschaften, also ja auch dafür gesorgt, dass wir sozusagen Beruf und Privatleben mehr trennen können,
Ja.
dass wir mehr Be Privatleben haben, dass wir nicht diese ewig langen Arbeitszeiten auch wieder haben, ja, und eigentlich nur noch zu leben, um zu arbeiten. Also ich sage es jetzt natürlich, das ist total überspitzt und total
Ja.
vereinfacht dargestellt, ja. Und das sehen wir ja auch wieder, dass wir so eine Vermischung haben, ne? Wie du auch vorhin sagtest, der Manager, der in seiner Freizeit noch Marathon läuft, um dann da auch noch zu beweisen, ne, wie diszipliniert, wie erfolgreich er ist. Und auch diese, ich sage jetzt mal, neuen Arbeitgeber, wo wir auch so diese Vermischung von Freizeit und Arbeitszeiten haben, dass eben auch ganz, ganz viel Freizeit sozusagen auf der Arbeit geschieht, indem halt irgendwelche Angebote gemacht werden im Wellnessbereich zum Beispiel. Also das ist natürlich auch eine krasse Sache, um, also besonders auch im Hinblick darauf, dass wir uns ja auch wieder diese Glaubenssätze angucken dürfen und die Prägungen, die wir dann alle haben. Ne? Nur wenn du Leistung bringst, bist du ein angesehenes Mitglied dieser Gesellschaft. Ne? Also wir sind dann wieder gleich im, also auch bei den Statussymbolen. Und das ist ja gar nicht so leicht, das abzulegen. Ne? Du sagst, wir müssen da Druck rausnehmen und ich bin da absolut bei dir. In der Leistungsgesellschaft, wo sich die Anforderungen aber eigentlich mit Gesundheit beißen oder die Anforderungen der Leistungsgesellschaft ja wirklich auch Gesundheit, man kann ja schon fast sagen, torpedieren, ist das natürlich aber alles andere als einfach.
Ja, das ist individuell auch letztlich nicht, wie ich schon mehrfach gesagt habe, letztlich auch nicht zu schaffen. Aber ja, also nochmal auf diesen Bereich mit der Arbeit. Es ist jetzt auch gar nicht so unbedingt, dass wir jetzt auf dem Papier so viel mehr Stunden arbeiten. Aber was du ja auch gesagt hast, wir haben nicht mehr diese Trennung von Arbeit und Freizeit. Und das geht teilweise auch in beide Richtungen, ne? Also wir haben dann in der Freizeit Elemente in der Arbeit, die uns sozusagen an die Arbeit binden sollen. Das ist natürlich vor allem jetzt im hochqualifizierten Bereich, ne? Ich hatte diese Beispiele aus Silicon Valley, wo da also wirklich ein enormer Aufwand betrieben wird, um diese wirklich sehr begehrten Fachkräfte, InformatikerInnen, ProgrammiererInnen und so weiter zu halten, ne? Und dass sie da alles bekommen, so, ne? An kulinarischen Geschichten und an Freizeitangeboten vor Ort, damit sie eben ja nicht das Gebäude verlassen und Sport natürlich und Entspannung und Meditation und alles drum und dran, ne? Natürlich auch nur für die man dringend braucht. Die anderen kriegen das alle nicht, haben müssen trotzdem wahnsinnig viel arbeiten. Ja, und da, aber da haben wir so, das geht so in beide Richtungen. Also wir haben es zum Teil reingenommen, zumindest bei den privilegierten Berufen, reingenommen in die Arbeit. Und wir haben es natürlich dann aber auch außerhalb der Arbeit, auch wenn wir nicht unbedingt arbeiten in dem Sinne, ne, aber dass wir sozusagen uns permanent auch doch damit befassen, ne, und netzwerken und doch in die E-Mails gucken und dann eben auch dieses Performen und dabei auch immer an die Arbeit, an die Karriere denken, so, ne? Also zu sagen, ich muss aber auch irgendwie jung aussehen, ich muss trainiert sein und so weiter, ich muss dieses Bild vermitteln, auch wenn das mit meiner fachlichen Qualifikation eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, weil sonst werde ich da nicht ernst genommen, sonst komme ich da nicht weiter. So, das ist, diese Trennung haben wir nicht mehr, ne? Und und das, glaube ich, ist auch ein großes Problem, dass es eben schwierig, also diese Work-Life-Balance, da müsste man eigentlich ansetzen, dass man sagt, Work-Life-Balance muss vor allem wieder heißen, klare Trennung, also wie man das früher gesagt hätte, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Dann merkt man auch schon, da geht es auch nicht immer nur um Gesundheit.
Nee.
Aber dass man, muss auch nicht unbedingt Schnaps sein, aber dass man halt eine klare Trennung hat und nicht sozusagen in der Freizeit sich im Grunde schon, auch wenn man nicht direkt arbeitet, aber sozusagen mental und sich schon wieder auf den Job vorbereitet, indem man sagt, ich muss da irgendwie entspannt aussehen und gut aussehen und fit sein und genau, so ein bisschen locker netzwerken oder was auch immer. Sondern dass man da wirklich wieder trennt stärker, ne? Und ja,
Genau, und
das
die
ist, glaube ich, auch
Hobbys, die
für die
machen sich,
psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig.
genau, und die Hobbys machen sich am besten auch noch gut im Lebenslauf. Also die,
Genau,
ne,
ja, genau, das
die
ist ja
tragen
eigentlich,
dann auch
ne,
noch
die
dazu
Hobbys.
bei. Ich
Ja,
denke,
genau.
genau, ich denke, es ist ein guter Anfang, darüber zu sprechen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Deshalb bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast, um eben auch diese, ja, wirklich herausfordernden Fragen zu diskutieren. Und mir ist auch bewusst, dass wir auf viele Fragen keine so richtig befriedigende Antwort geben konnten. Aber ich denke, in die Diskussion zu gehen, Dinge anzusprechen, das ist ein erster, wirklich sehr, sehr großer Schritt. Deshalb auch noch vielen Dank für dieses Buch, das, wie gesagt, keine leichte Lektüre ist, aber sehr lesenswert. Und ich habe für dich noch zum Schluss eine Frage, die ich fast allen meinen GästInnen stelle. Was bedeutet denn Körperrespekt für dich?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also Körperrespekt würde ich auch sagen, hat dann zwei Ebenen. Das eine ist also sozusagen Respekt vor dem Körper anderer Menschen, ja. dass man den erstmal schon mal nicht kommentiert und auch nicht versucht, das ist gar nicht so einfach, weil man natürlich gesellschaftlich ganz stark geprägt ist, aber versucht auch sozusagen die Person jetzt unabhängig von ihrem Körper auch wahrzunehmen und nicht sofort in eine Schublade zu stecken und dann seinen Vorurteil da bestätigt zu sehen. Und Körperrespekt, also bei sich selbst, denke ich schon auch, bedeutet, dass man auf seinen Körper achten sollte, aber eben achten nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt hier beschrieben haben, in dem Sinne, dass man dass man sich da sich und seinen Körper überfordert, indem man ihm zu hohe Ansprüche stellt, sondern genau das bedeutet dann eben auch Körperrespekt, dass man seinem Körper auch Raum gibt, ne, und seinem Körper auch so ein Stück weit so akzeptiert, wie er ist, ja, und ihn nicht permanent, also auch seinen eigenen Körper nicht ständig, nicht nur den Körper anderer, sondern auch den eigenen Körper nicht ständig bewertet und auch da sagt, also was habe ich denn sonst eigentlich auch, vielleicht habe ich andere gute Qualitäten und ja, es ist schon wichtig, sich in seinem eigenen Körper irgendwie wohlzufühlen, aber man sollte da nicht zu hohe Ansprüche haben. Ne? Man sollte auch da versuchen zu sagen, vielleicht kann ich mich auch besser mit meinem eigenen Körper wohlfühlen, wenn ich ihn nicht ständig bewerte und vergleiche.
Danke dir. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Möchtest du ganz zum Schluss noch etwas mitgeben? Oder ist denn für den Moment jetzt alles gesagt? Das nie alles gesagt, das ist klar, aber
Nee, ich glaube, es ist erstmal für den Moment tatsächlich alles gesagt. Vielen
genau.
Dank auch fürs Gespräch, war sehr spannend, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Wo kann man dich denn finden, wenn es jetzt noch Fragen gibt oder wenn man noch mehr über deine Arbeit erfahren möchte?
Ja, Social Media ist nicht so meins. Ich bin weder auf X noch auf irgendeiner nachfolgenden Organisation, auch nicht auf Instagram. Aber ich bin auf ResearchGate, also das ist ja sozusagen die Wissenschaftscommunity. Da kann man auch Messages schreiben, da kann man mich auch direkt anschreiben. Wie gesagt, ResearchGate, da findet man mich, da findet man auch das Buch, da kann man sich eine Leseprobe runterladen und die anderen Sachen, die ich gemacht habe, vieles davon ist da, kann man sich da runterladen. Also alles, was sozusagen frei verfügbar ist und ansonsten eben die Abstracts und kann mit mir darüber Kontakt aufnehmen. Das finde ich eigentlich sehr sinnvolle Kommunikationsplattform und sonst kann man mir auch einfach gerne eine E-Mail schreiben. Also auch da findet man nämlich im Internet, aber sonst kann ich auch gerne einmal sagen, also es ist shorb, shorb at uni-bremen.de. Ja, so kann man mich am besten kontaktieren.
Vielen Dank. Wir werden das natürlich alles verlinken. Ich fand das Gespräch auch sehr, sehr spannend. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist doch was du willst Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, Ist doch, was du willst, und alles Liebe, deine Antonie.